Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr an so einem tollen Tag trotzdem in die Gemeinde gekommen seid. Das freut mich. Ich möchte heute über was predigen, wozu ich euch erstmal einen Text vorlesen möchte. Der ist aus der Apostelgeschichte. Ihr könnt den gerne auch, wenn ihr die Bibel habt, nachgucken. Ihr findet das in Apostelgeschichte 8. Das sind die Verse 26 bis 38. Und ich lese es einfach mal vor. Genießt das mal. Im Übrigen, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht von mir schon, ich hänge nachher die Bibelstellen alle auf dem Blatt Papier da an. Ihr könnt also ganz entspannt zuhören, werdet nichts verpassen. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, »Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm.« Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. »Verstehst du denn, was du da liest?« fragte er ihn. »Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?« erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, »Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage.« Und er wurde erniedrigt und aller seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. »Hier ist Wasser«, rief der Äthiopier, »spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Vermutlich kennen viele von euch die Geschichte. Ich möchte trotzdem mal einmal kurz was über diese beiden Männer sagen, die da darin vorkommen. Der Philippus, der war damals, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, war der zum Diakon gewählt worden von der Jerusalemer Urgemeinde. Und das war ein absolut krasser Evangelist. Ja. Also die Bibel, die erzählt von dem, dass der geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat. Also der war richtig krass unterwegs. Der war viel in Samaria unterwegs. Und das war schon einer, der wusste, wie man das Evangelium weitergibt. Und interessant ist auch, dass dieser Philippus, der ist nicht zu verwechseln mit dem Jünger Philippus, das sind zwei verschiedene. Ja, also wenn da vom Apostel Philippus die Rede ist, das ist jemand anders. Der Finanzminister, das war ganz sicher ein hoch angesehener Mann, denn dieser Text selber sagt ja, das ist ein hoher Würdenträger gewesen, der war sehr wahrscheinlich ein Nicht-Jude, der aber trotzdem an Gott geglaubt hat und deswegen ist er ja auch nach Jerusalem letztlich gefahren und der war bestimmt auch nicht arm. Also eine Jesaja-Rolle, die hat man damals nicht an einer Bahnhofsbuchhandlung gekauft und hat die mit auf Reise genommen, das ging so nicht. Also der Mann, der war bestimmt relativ reich. Ne? Letztlich befahl er ja auch, dass sein Wagen anhält und so weiter. Habt ihr eine Idee, warum ich diese Geschichte so fesselnd finde? Möchte jemand raten? Nein, ich lasse euch nicht raten, ich erzähle es euch. Ich finde die deswegen so krass, weil darin jemand vorkommt, der Gottes Wort nicht versteht. Das finde ich irgendwie deswegen total krass, weil der Finanzminister, der hat ja ganz offen zugegeben, ich verstehe nicht, was da steht. Und ich finde das deswegen so toll, weil ich mich da wiedererkenne. Ich lese die Bibel und passiert mir reihenweise, dass ich irgendwas lese und denke, was soll denn das jetzt heißen? Geht sogar noch schlimmer. Manchmal lese ich Dinge, die habe ich schon ganz oft gelesen. Ja, und irgendwann lese ich die viel später nochmal, unter ganz anderen Gesichtspunkten, anderen Aspekten und denke, Mensch, ich habe das doch mal kapiert, wieso verstehe ich es denn jetzt nicht mehr? Ja, ich habe jetzt irgendwie Fragen, die hatte ich vorher nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht es jedenfalls so. Und deswegen finde ich diese Geschichte so toll, und habe die zum Anlass genommen, heute darüber zu predigen, was passiert, wenn wir Gottes Wort nicht verstehen. Ich finde das eine interessante Frage. Damit wir jetzt über das gleiche Verstehen sprechen, möchte ich erstmal mit euch klären, was Verstehen in meiner Meinung nach und heute jetzt in dieser Predigt bedeuten soll. Ja? Ich meine mit Verstehen hier nicht, dass ich irgendwas höre und das akustisch wahrnehme oder dass ich was lese und die Worte ablesen kann, sondern ich meine mit Verstehen, dass ich die Bedeutung von dem verstehe, was ich da lese oder höre. Ja? Also wenn ich jetzt mich hier hinstelle und sage, ganz deutlich sage, Desoxyribonukleinsäure, dann werdet ihr wahrscheinlich alle sagen, ja, habe ich gehört. Oder vielleicht sagt ihr sogar, habe ich verstanden. Aber vielleicht werden manche Biologen unter euch sagen, ah, Mensch, der redet jetzt über Genetik. Desoxyribonukleinsäure ist ja DNS. Ja, versteht ihr den Unterschied zwischen Verstehen und Verstehen? Ja, ja, also Verstehen, da geht es um Bedeutung, dass ich das, was ich da höre, auch irgendwo mit einer Bedeutung unterfüttert bekomme. Und gerade bei so komplizierten Themen ist es ja unheimlich schwierig, das zu verstehen, wenn es um irgendwas ganz Komplexes geht. Und bevor ich jetzt wirklich zum Kern der Predigt komme, möchte ich euch eben auch noch sagen, dass Jesus ein krasser Lehrer war. Ja? Der hat ja viele, viele sehr schwierige Themen behandelt und der hat einen Trick, der hat nämlich in Gleichnissen geredet. Die Frage ist, warum tat er das eigentlich? Ich möchte euch das mal an einem Beispiel klar machen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe ja Mathematik studiert, ich werde euch jetzt also mit einem mathematischen Beispiel quälen. Ja? Das kann man auf zwei Arten erklären, diese Sache, die ich jetzt erklären möchte. Ja? Man kann das total formal erklären, das möchte ich jetzt mal machen. Und es geht da um eine mathematische Operation, die kennt ihr alle, die könnt ihr alle, die benutzt ihr wahrscheinlich alle täglich. Ich erkläre sie euch jetzt, ganz formal. Ja? Ja, also mit Hilfe der Peano-Axiome lässt sich diese mathematische Operation den natürlichen Zahlen wie folgt erklären. N plus 0 ist gleich N, N plus M Strich ist gleich, Klammer auf, N plus M, Klammer zu, Strich, N Strich ist dabei der Nachfolger von N und aufgrund der Peano-Axiome ist er eindeutig bestimmt. Da 1 der Nachfolger von 0 ist, gilt N plus 1 ist gleich N plus 0 Strich, das ist gleich Klammer auf N plus 0, Klammer zu, Strich, das ist gleich N Strich. Also der Nachfolger von N stimmt mit N plus 1 überein. Alles klar? Also falls ihr mir das nicht glaubt, wer mir jetzt sagen kann, worüber ich geredet hat, dem gebe ich gleich einen Kaffee aus, wenn es welchen gibt. Ja, super, ihr seid klasse. So, gut. Jetzt führt ihr auch noch mein Beispiel ad absurdum, auch nicht schlecht. Ich wollte euch das nämlich auf eine ganz andere Art erklären. Jetzt haben wir da Äpfel liegen, Sibylle. Ich gebe dir einen Apfel, so, und ich gebe dir noch einen Apfel dazu. Wie viele Äpfel hast du? Genau, so. Das war ein Gleichnis für das, was ich euch vorher gesagt habe. Ja? Das heißt, dieser Trick, den Jesus hatte, nämlich Gleichnisse zu erzählen, das sorgt dafür, dass wir bei ganz komplexen Themen einen Zugang dazu kriegen. Ja, dass wir irgendwie vielleicht nicht alles sofort verstehen, aber dass wir zumindest wissen, aha, okay, in die Richtung geht's, darum geht's. David Helm, das ist ein Pastor der Hyde Park Congregation der Holy Trinity Church in Chicago, der hat mal in einem Podcast, den ich gehört habe, was Tolles gesagt. Da ging es um das Buch Daniel und den kann man auf der Gospel Coalition Seite nachhören. Und da hat er mal, ich übersetze das mal in meinen Worten, Folgendes gesagt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Gott gab uns Literatur in bildlicher Form. Da redete er über Daniel, aber das gilt auch allgemein. Weil dies für manche Menschen ein Weg ist, die Wahrheit zu verstehen, die sie in den paulinischen Briefen mit ihrer nüchternen Logik nicht verstehen können. Und dann sagt er weiter, wir leben in einer visuellen Welt, wir sind eine bildorientierte Gesellschaft. Da hat er schlicht und einfach recht. Ja? Das muss nicht gut sein, eine rein bildorientierte Gesellschaft zu sein. Ne? Aber es ist einfach der Fall im Moment. Deswegen sind so Bilder so wichtig. Aber wie gesagt, man muss im Kopf halten, das einfache Bild ist oft nicht vollständig. Ja? Also nur weil wir durch ein Bild einen Zugang zu einem Thema kriegen, heißt das nicht, dass wir verstanden haben, worum es bis ins Letzte geht. Wenn ihr euch den Finanzminister aus der Geschichte anguckt, ja, ich bin absolut sicher, dass der genau verstanden hat im Sinne von, er konnte das lesen, er hat genau verstanden, was da stand, aber er hat ja selber gesagt, dass er es nicht begreift, was da stand. Jetzt komme ich zum Kern. Also es geht im Grunde, wenn ich Gottes Wort nicht verstehe, stellen sich meiner Meinung nach vier Fragen. Die erste Frage ist, muss ich mich eigentlich schämen, wenn ich Gottes Wort nicht verstehe? Ich finde, das ist eine wichtige Frage. Ja, für jeden, der die Bibel lesen möchte und dann stolpert über Dinge und dann sagt, oh, kapiere ich nicht, muss man sich schämen, sollten wir vielleicht mal klären. Die zweite Frage ist, warum kommt es denn eigentlich vor, dass ich Gottes Wort nicht verstehe? Warum ist denn das überhaupt so? Gibt es da eine Erklärung für? Die dritte Frage ist, was kann ich denn tun, wenn ich Gottes Wort nicht verstehe? Und die vierte Frage ist, und das ist meiner Meinung nach die entscheidende Frage, warum lohnt es sich denn oder warum sollte ich denn Gottes Wort kennenlernen und versuchen, es zu verstehen? Oder anders ausgedrückt, warum sollte ich mir die Arbeit eigentlich machen? Diese Fragen möchte ich mir mit euch angucken. Ich möchte erstmal mit Frage 1 anfangen. Muss ich mich eigentlich schämen, wenn ich Gottes Wort nicht verstehe? Ja, wenn wir uns den Finanzminister angucken aus Äthiopien, das war bestimmt ein hochintelligenter Mann. Erstens konnte er lesen, ja, der hat ja schließlich das, was er da gelesen hat, laut vorgelesen. Zweitens bin ich ziemlich sicher, dass die äthiopische Königin nicht irgendeinen Deppen zum Finanzminister gemacht hat. Der Mann war bestimmt auch ein guter Finanzminister, denn der war ein Würdenträger, sagt jedenfalls die Bibel. Also der Typ war bestimmt hochintelligent. Davon bin ich überzeugt, ja, das war nicht irgendeiner. So, und wenn der zum Philippus, der ja wirklich ein Fremder war, sagt, du, ich kapier's nicht, erklär's mir doch mal bitte. Dann muss ich mich doch nicht schämen, wenn der es auch nicht kapiert, oder? Also schon allein an der Geschichte, aber der war in bester Gesellschaft, der die Jünger selber, die haben ganz oft nicht verstanden, was Jesus gesagt hat oder erzählt hat. Also er hat auch, die haben auch Gottes Wort nicht verstanden. Da gibt's eine Begebenheit, die könnt ihr in Matthäus 13, Vers 36 nachlesen. Da hatte Jesus gepredigt und dann passierte Folgendes. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Also da hat Jesus schon im Gleichnis gesprochen und sie haben es trotzdem nicht kapiert. Ja, und die hatten Jesus die ganze Zeit um sich. Da muss ich mich doch nicht schämen, wenn ich mal was nicht verstehe, oder? Also das ist total okay. Ja, wenn ich also im Kopf diese Lüge höre, ich lese die Bibel, verstehe was nicht und ich höre die Lüge, ah, du bist doch zu doof, kapierst du eh nicht, lass doch lieber sein. Da kann ich sagen, nee, ich bin nicht zu doof. Ich bin in bester Gesellschaft, sogar in der Bibel kommen Leute vor, die das Wort Gottes nicht verstehen. Fertig. Keiner muss sich schämen, wenn er das Wort Gottes nicht versteht oder nicht auf Anhieb versteht. Damit ist die Frage 1 ja, denke ich, beantwortet. Aber trotzdem stellt sich Frage 2, warum verstehen wir denn Gottes Wort manchmal nicht? Ich meine, man könnte ja sagen, warum hat Gott die Bibel nicht so geschrieben, dass jeder, der die liest, versteht? Warum eigentlich nicht? Und das Schöne ist, auf die Frage gibt die Bibel selbst eine Antwort. In Römer 11, Vers 33, da steht was. Da steht, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Und Gottes Wort, die Bibel, die handelt von Gottes Entscheidung, von Gottes Wegen. Jetzt werden vielleicht Leute denken, oh nein, da steht, wir werden das niemals verstehen. Dann kann ich es ja gleich sein lassen. Nein, das steht da überhaupt nicht. Was hier steht, ist, dass Gott so groß ist, dass wir wahrscheinlich in diesem irdischen Leben seine Wege, seine Entscheidung nicht vollumfänglich in seiner Gesamtheit begreifen werden. Wahrscheinlich auch in dem Leben danach nicht, ja, im neuen Leben. Ja, aber es ist also relativ sicher, dass wir es in diesem Leben nicht begreifen. Aber trotzdem sagt die Bibel Folgendes. Im Jakobusbrief, da liest man, wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Ja, das ist Jakobus 3, Vers 13. Ich meine, dieser Vers wird überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn Jakobus den gläubigen Christen nicht zutraut, es doch eben zu verstehen. Ja? Und im Psalm 128, 1b steht, glücklich ist der, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Auch der Psalm setzt voraus, man kann auf Gottes Wegen gehen. Also werden wir Gott vollumfänglich verstehen in diesem Leben? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber haben wir eine Chance, seine Wege zu verstehen? Ja, haben wir. Bestimmt. Das würde die Bibel sonst nicht so schreiben können. Ja? Und wenn man sich das anguckt, versteht man, dass es hier um Wissensschichten geht. Ja? Nur weil ich irgendwie, erkläre ich das mal in den Äpfeln. Ja? Also ich habe jetzt euch mit dem Äpfeln irgendwie das Plusrechnen nahegebracht, aber Habe ich euch deswegen irgendwie alles erzählt, was es über die Addition zu erzählen gibt? Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts über das Kommutativgesetz gesagt, nichts über das Assoziativgesetz. Das heißt, es gibt immer Schichten von Wissen. Ja? Das ist mit der deutschen Sprache auch so. Ich kann Deutsch sprechen, also meistens. Ich gebe mir Mühe. Aber wenn jetzt einer sagt, ja, hör mal, Christian, erklär mal ganz genau den grammatikalischen Hintergrund, wann, wie, wo und warum man den Plusquamperfekt verwendet, dann würde ich sagen, Tabea-Fragen zum Beispiel oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das ist genau dasselbe. Es gibt Schichten. Ich kenne die oberste Schicht. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann es meistens auch schreiben. Ja? Aber es gibt so tiefen, drunterliegende Wissensschichten, die habe ich nicht drauf. Das hat aber, deswegen ist es nicht paradox, dass man sagt, naja, ich kapiere nicht alles, aber ich kapiere was. Das passt zusammen, das gibt es alltäglich im Leben. Und das ist auch der Knackpunkt. Ich kann mein Wissen vertiefen, ich kann Schichten erforschen, die da drunter liegen. Und genau dort ist es eben mit Gottes Wort. Gottes Wort ist total vielschichtig. Und die Bibel sagt, naja, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir niemals alle Schichten in diesem Leben irgendwie durchdringen werden. Ist so. Das ist aber überhaupt nichts Schlimmes, das ist klasse. Das heißt ja auch, wir haben immer was Neues zu entdecken, oder? Es gibt immer was zu entdecken, es ist immer spannend. Das heißt also, die Frage 2, ja, warum verstehe ich die Bibel manchmal nicht, warum verstehe ich Gottes Wort manchmal nicht, ist ganz einfach. Das ist unendlich vielschichtig. Es ist völlig normal, dass man dann auf Dinge stößt, die man nicht versteht. Stellt sich die dritte Frage, was kann ich denn dann tun, um es doch zu verstehen? Was tat denn der Finanzminister aus Äthiopien? Da steht, und er bat Philippus aufzusteigen, sich zu ihm zu setzen. Aha, hat jemanden zu sich gebeten. Was tat er weiter? Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Er stellte eine Frage. Also die Antwort auf die dritte Frage, was kann ich tun, ist total einfach. Ich muss Fragen stellen. Es geht darum, sich um Weisheit zu bemühen. Es geht darum, dass man sich um Erkenntnis bemüht. Ja? Die unangenehme Wahrheit dabei ist, das ist Arbeit. Es ist einfach so. In Sprüche 18, Vers 15, da steht, kluge Menschen sind stets offen für neue Erkenntnisse. Ja, sie suchen sogar danach. Da steht suchen. Da steht nicht, Herr, die Erkenntnis bitte da rein. Nein, das steht da nicht. Da steht, ich muss gucken. Das ist Arbeit. Ja? In Sprüche 2, Verse 2 bis 4, da steht, höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Ich meine, ich frage euch jetzt, wenn das da steht, ja, wie einfach ist es, ja, Pascal, such mal Silber, such mal verborgene Schätze. Wir sehen uns in 5 Minuten. Nee, geht nicht, ne? Also es ist fürchterlich schwierig, Silber zu suchen und verborgene Schätze zu finden. Das heißt also, wir haben Arbeit, wenn wir uns um Erkenntnis bemühen möchten, ja, wenn wir Fragen stellen. Aber das Tolle in diesen Versen ist, das habe ich jetzt erstmal kurz übersprungen, aber das Tolle ist, hier steht, ich darf um Weisheit und Erkenntnis bitten. Kannst du Gott sagen, Herr, ich kapiere es nicht. Hilf mir dabei, das zu verstehen, was ich gerade nicht verstehe. Und dass Gott helfen möchte, das sehen wir wieder an der Geschichte des Äthiopiers. Ja? Ich habe euch gesagt, der Philippus, das war einer der krassesten Evangelisten, die da rumrannten, ja, zu der Zeit. Zumindest sagte die Bibel da ganz klar, den als Evangelisten beschrieben. Ja? Was hat Gott gemacht? Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Und ich meine, der Engel des Herrn hat Philippus nicht gesagt, geh zum Finanzminister, sag ihm was von Jesus. Ja, der Engel hat Philippus losgeschickt, hat ihm überhaupt nicht erklärt, warum. Philippus hat das gemacht. Und später heißt es, der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Auch da hat Gott Philippus überhaupt nicht gesagt, warum. Aber Philippus hat das befolgt, was Gott gesagt hat, ist da hingegangen. Und ich meine, ist doch irgendwie offensichtlich, dass Gott ein Anliegen hatte, dass als der Finanzminister seine Frage hatte, dass er jemanden zur Seite hatte, der ihm das erklärt, was er nicht verstand, oder? Offensichtlich, finde ich. Das ist so klar. Ja? Trotzdem müssen wir selbst aktiv werden. Denn Gott hat nicht Philippus gesagt, geh hin und erzähl ihm von Jesus, sondern der Finanzminister hat Philippus auf seinen Wagen gebeten. Der Finanzminister hat Philippus seine offenen Fragen gestellt. Da kommen wir nicht drum rum. Ich würde so weit gehen zu sagen, in der Regel bekommen wir einfach Fragen nur dann beantwortet, wenn wir sie auch stellen, oder? Manchmal nicht, aber meistens ist das so. Und das Gute ist, wir haben ja gerade, was Fragen zu Gottes Wort angeht, unheimlich viel Gelegenheit, diese Fragen auch zu stellen. Wir können mit unseren christlichen Geschwistern reden. Wir haben Hauskreise, in denen wir Fragen stellen können. Wir können zu Ältesten, zu Pastoren gehen. Und noch besser ist, wir können sogar in die Bibel gucken, um Fragen beantwortet zu bekommen. Das klingt erst komisch, ne? Was heißt, wenn ich die Bibel lese und nicht verstehe, beantwortet mir die Frage, die sich mir da stellt? Das ist ja komisch. Der Andreas Ketz, der hat mal gesagt, die Bibel erklärt sich selbst. Und das stimmt in vielen Fällen. Ja? Die Bibel ist ein riesiges Buch. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn ich an irgendeiner Stelle etwas nicht verstehe zu einem bestimmten Thema, dass es irgendwo anders in der Bibel eine weitere Stelle gibt, die sich mit genau dem gleichen Thema beschäftigt. Und wenn ich die lese und eine andere Perspektive bekomme, verstehe ich dann doch plötzlich, worum es geht. Man könnte also plump sagen, also wenn ich die Bibel nicht verstehe, hilft mehr Bibel lesen. Ja. Und dafür gibt es halt tolle Hilfsmittel. Es gibt Bibeln mit Parallelstellen, mit Wortkonkordanzen, mit Kettenverzeichnissen und Studienbibeln, die Sachen erklären. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Hilfsmittel, aber es bleibt an uns, sie auch zu benutzen. Also lässt sich die Frage 3, was können wir tun, damit beantworten. Wir dürfen bitten, dass Gott uns hilft. Und wir dürfen und sollten unsere Fragen stellen, wenn wir welche haben. Wir sollten da nicht alleine drauf rumbrüten, wenn uns auch die Bibel mit Parallelstellen und so weiter nicht weiterhilft. Dann fragen. Jetzt habe ich aber gesagt, es ist viel Arbeit. Und jetzt drängt sich quasi die vierte Frage auf. Warum sollte ich denn jetzt hingehen und mich überhaupt mit Gottes Wort beschäftigen? Ja, warum sollte ich mir diese Arbeit machen? Warum lohnt sich das, das Wort Gottes zu verstehen? Ich kann nur sagen, ach, ich habe Jesus kennengelernt, ich glaube an ihn, Fall gegessen. Es gibt immer bei so einer kritischen Frage zwei Rangehensweisen, wie man die beantworten kann, oder zwei Arten davon antworten. Die eine Art ist, dass man ein Beispiel zeigt, was passieren kann, wenn man bestimmte Dinge nicht tut. Das ist so ein bisschen so ein, vielleicht so ein abschreckendes Beispiel. Die andere Herangehensweise ist, dass man sagt, Mensch, es lohnt sich. Eine motivierende Weise. Und das Schöne ist, ich habe genau für jedes dieser Kategorien, habe ich ein Beispiel. Und ihr werdet vielleicht erst etwas stutzen, dass dieses erste Beispiel, das abschreckende, aus dem Alten Testament ist. Das findet man in Richter 17, Verse 1 bis 13. Ich lese das jetzt mal vor. Im Bergland von Ephraim lebte ein Mann namens Micha. Er sagte zu seiner Mutter, die 1100 Schekel Silber, die dir jemand weggenommen hat und weswegen du auch vor meinen Ohren einen Fluch ausgesprochen hast, sind hier bei mir. Ich selbst habe sie genommen. Der Herr segne dich, mein Sohn, antwortete seine Mutter. Er händigte ihr die 1100 Schekel Silber aus. Daraufhin sagte sie, jetzt weihe ich diese Silbermünzen dem Herrn. Sie sollen meinem Sohn zugutekommen. Es soll daraus ein geschnitztes und gegossenes Gottesbild gemacht werden. Deshalb gebe ich sie dir jetzt wieder. Als Micha seiner Mutter das Geld gegeben hatte, nahm sie davon 200 Schekel Silber und brachte sie zu einem Goldschmied. Dieser formte und goss für das Geld ein Gottesbild, das in Michas Haus aufgestellt wurde. Nun hatte Micha ein Heiligtum. Er machte sich einen Priesterschurz und ein paar Hausgötzen und stellte einen seiner Söhne als Priester ein. Damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Zu dieser Zeit lebte ein junger Mann aus dem Stamm Juda als Fremder in Bethlehem in Juda. Er war ein Levit. Er verließ Bethlehem, um sich an irgendeinem Ort, wo sich etwas finden würde, als Fremder niederzulassen. Auf seiner Reise kam er auch ins Bergland von Ephraim und zu Michas Haus. Woher kommst du? Fragte ihn Micha. Er antwortete, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und suche nach irgendeinem Ort, an dem ich leben kann. Aber bleib hier bei mir, sagte Micha. Du kannst für mich Vater und Priester sein. Ich will dir 10 Schekel Silber im Jahr geben, dazu auch Kleidung, was du zum Essen brauchst. Der Levit war einverstanden, bei dem Mann zu bleiben, und er wuchs Micha ans Herz, wie ein eigener Sohn. Micha stellte also den jungen Priester ein und er lebte in Michas Haus. Jetzt weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, sagte Micha, weil ich einen Leviten habe, der mir als Priester dient. Ja, warum erzähle ich euch diese Geschichte, wenn ich die Frage stelle, warum lohnt es sich, Gottes Wort zu verstehen, zu studieren? Wenn man diese Geschichte sich anguckt, dann gibt es da ganz offensichtlich falsche Dinge. Ja, da werden Gottesbilder gegossen, da werden Götzen angebetet. Also das sind Dinge, wo man sagt, ja, ganz offensichtlich, das ist Sünde, das ist gegen Gottes Wort. Aber es gibt auch Dinge in dieser Geschichte, die in Ansätzen, und ich sage es ganz bewusst, in Ansätzen vertraut klingen, weil sie trotzdem falsch sind, aber sie klingen in Ansätzen vertraut. Zum Beispiel, dass ein Levit Priesterdienst tut, das hat man schon mal gehört, oder? Aber der eigentliche Kern dieser Geschichte ist der Vers 6, da steht, damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Micha tat das, was er für richtig hielt. Warum? Weil er Gottes Wort nicht kannte. Das hätte ihm wahrscheinlich zur Verfügung gestanden. Ja, zu der Zeit gab es die Gesetze. Aber der hatte keine Ahnung, dass man sich keine Götzenbilder macht. Der hatte keine Ahnung, dass man keine Götzen anbetet. Und offensichtlich wusste er irgendwie so entfernt, dass ein Levit Priesterdienst tut. Naja, aber doch nicht zum Götzen anbeten. Doch nicht im Haus von irgendjemandem, bei einem Götzenaltar. Das Tragischste an der Geschichte ist Folgendes. Micha dachte ernsthaft, dass Gott ihm wohlgesonnen deswegen sei. Er sagt ja selber, oh, jetzt weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten habe, der mir als Priester dient. Ist das nicht schlimm? Ja, der kannte Gottes Wort nicht, tat, was er für richtig hielt, und es war Sünde und er glaubte auch noch, dass das gut war. Das heißt also, Gottes Wort nicht zu kennen, ist gleichbedeutend damit, dass ich dann nur noch tun kann, was ich für richtig halte. Und das muss beileibe nicht das sein, was Gott für richtig hält, oder? Jetzt ist das natürlich eine Geschichte aus dem Alten Testament, aber man muss sich jetzt fragen, kann das Christen heute auch so gehen? Und ich sage ganz klar ja. Ich habe schon mal mit jemandem gesprochen, der Christ ist, der hat sinngemäß gesagt, ich muss gut sein, um in den Himmel zu kommen. Auch der hat Gottes Wort vielleicht nicht richtig verstanden, oder? Das ist ein ganz schwieriges Thema, ja, und deswegen glaube ich, dass das für uns auch aktuell ist. Aber ich möchte euch eigentlich von der anderen Seite daran gehen, das war so ein abschreckendes Beispiel, ich möchte eigentlich von einer ganz positiven Seite daran gehen. Dazu möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen, die kennt ihr alle, wahrscheinlich. Die steht am Anfang des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Später heißt es, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Von wem ist hier die Rede? Da muss ich nicht fragen. Das ist eine rhetorische Frage. Ne? Hier geht es um Jesus. Ja? Hier steht, dass Jesus das Wort ist. Wir reden hier so oft davon, dass wir eine Beziehung zu Jesus uns wünschen. Und jetzt frage ich euch, wenn Jesus das Wort ist, wie kriegt man eine Beziehung zu Jesus? Indem man sich mit dem Wort beschäftigt und versucht, es zu verstehen. Ich finde, das ist eine krasse Motivation, das Wort sich anzugucken. Ich meine, schaut euch den Finanzminister an, als der das Wort von Philippus erklärt bekam und verstand, hat er sich bekehrt. Da hat er gesagt, ja, das ist es, ich möchte getauft werden. Er hat Jesus kennengelernt durch das Wort. Das Krasse dabei ist, dass Philippus das in guter alter Tradition tat. Ja, also ich meine, Jesus hat nämlich dasselbe getan. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die begab sich nachdem Jesus gekreuzigt, gestorben war, war er wieder auferstanden. Und zwei Jünger von ihm sind von Jerusalem nach Emmaus gelaufen und haben sich unterhalten über das, was da so passiert ist. Und Jesus kam dazu, aber die erkannten ihn gar nicht. Die waren sich total unsicher, die konnten das alles nicht deuten, was da abgegangen ist, mit dem, was Jesus gesagt hat, mit dem Opfer. Und ja, die wussten, es war was Bedeutendes, aber blickten nicht durch. Jesus hat sich das so angehört und der hätte bestimmt irgendwie sagen können, Mensch, seid ihr denn doof? Habt ihr mir nicht zugehört? Habt ihr nicht zugehört, wenn ich von der Schrift erzählt habe? Aber Jesus hat das natürlich nicht getan, etwas viel Tolleres gemacht. In Lukas 24, Vers 27, da liest man, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Ich glaube, der hat sich da ganz schön viel Zeit genommen für die beiden. Vielleicht dauert das auch so lange, bis man in Emmaus ist, wer weiß das schon. Aber er hat ihnen das alles erklärt und dann kamen die irgendwann in Emmaus an. Ja, und abends erkannten sie Jesus plötzlich, der ist dann verschwunden. Finde ich auch ein krassen Abgang, den er da gemacht hat. Das war also ganz lustig. Aber das Schärfste an der Geschichte ist, ich glaube, ich wäre als Jünger irgendwie mit VMAX zurück nach Jerusalem gesprintet und hätte den Leuten erzählt, oh, wir haben Jesus gesehen. Die beiden, die haben sich unterhalten und haben gesagt, Lukas 24, Vers 32, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift eröffnete. Das haben die zueinander gesagt. Die waren hin und weg, dass Jesus sich selbst aus der Schrift erklärt hat. Ja? Dann überlegt mal, das ist doch der Grund, warum man, oder einer der besten Gründe, warum man den Herrn aus der Schrift kennenlernen sollte. Ja? Dass einem das Herz brennt, wenn man das liest, was man da liest. Ja? Dass, wenn man es dann versteht, weil man die richtigen Fragen stellt, weil man Gott um Erkenntnis bittet, dass man dann Dinge über den Herrn erfährt, die man anders nicht erfahren kann. Deswegen denke ich, damit ist die vierte Frage, warum lohnt es sich denn, die Arbeit zu machen? Ja, weil unser Herr das Wort ist und wir eine Beziehung mit ihm wollen. Deswegen lohnt es sich, dich mit dem Wort zu beschäftigen, es zu verstehen, zu versuchen. Deswegen möchte ich zum Schluss sagen, es muss sich keiner schämen, wenn er das Wort nicht versteht. Es ist völlig normal, dass durch die Vielschichtigkeit des Wortes, dass wir auf eine Schicht treffen, wo wir sagen, ich komme nicht weiter, ich verstehe es nicht. Ich halte das für völlig normal. Es kann gar nicht anders sein bei der Größe Gottes. Wir sollten wir Menschen die Bibel durchlesen und sagen, alles klar, verstanden. Das finde ich eigentlich unwahrscheinlich. Ich finde, Gottes Wort ist vielschichtig, das ist spannend und es ist abenteuerlich, es kennenzulernen. Es gibt vor allen Dingen immer was zu entdecken. Und je besser wir Gottes Wort kennenlernen, desto mehr lernen wir unseren Herrn kennen. Und ich wünsche mir wirklich, dass wenn wir das Wort kennenlernen, dass auch unsere Herzen so brennen wie die Herzen der Jünger. Ja? Dass wir da einfach nicht genug von kriegen können. Und deswegen sage ich uns allen, ja, also wenn wir das Wort Gottes nicht verstehen und es offensichtlich Gottes Wille ist, dass wir es verstehen, kann ich nur sagen, um Gottes Willen, lasst uns fragen, wenn wir was nicht verstehen. Amen.